Einen wunderschönen Freitagmorgen wünsche ich euch. Gut, wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich eher Samstagmorgen, es sei denn, ihr habt irgendwo unsere Rechner gehackt und die Folge schon vorher bekommen, aber glaube ich jetzt eher mal nicht, ja. Wir nehmen diese Folge gerade, ja, Freitag, den 24. Mai um genau 9:30 Uhr auf. Wie gesagt, ist ja aktuell so wichtig wie eh und je zu sagen, auf welchem Wissensstand wir sind. Denn gestern war ja wie das beste Beispiel dafür. Eigentlich hat man gemeint, es herrscht hier Riesen-Party-Stimmung nach den Nvidia-Zahlen, die wir auch live hier bei uns angeschaut haben. Nochmal Dankeschön an weit über 4.000 Zuschauer in der Spitze, also das ist absoluter Rekord hier auch für mich gewesen. Selbst auf meinem Kanal habe ich das noch
Ja, ihr
nicht
habt
erreicht.
gezittert vor Aufregung, habe ich schon gemerkt, ne? Warst so
Ja.
aufgeregt. Deine Stimme hat geflimmert,
Ich habe
sozusagen.
unten drunter gleich eine SMS an meine Mutter geschrieben und gesagt, hey, endlich ist dein Sohn richtig bekannt, ja, schau mal
Genau.
rein. Ja, ich denke mal, so ein Abendprogramm haben wir da unter Umständen schon mal getoppt oder so, eine Arte oder
Wollte gerade sagen,
Südwestrundfunk.
ne? Was gibt's denn da für Sender? So dritte, vierte Reihe. Ich glaube nicht, dass die 4.000 Zuschauer abends haben, sondern ich
Oh,
weiß
das
nicht,
kann gut
vielleicht
sein, ja.
Ja.
Aber gut, jetzt haben wir genug hier uns wieder selbst beweihräuchert. Ja, es ist viel los gewesen. Ja, jetzt erzähl doch mal, was war denn jetzt los? Also eigentlich gestern hat so das Gefühl gehabt, alles war rot außer Nvidia. Woran hatte denn gelegen? Was war denn los?
Ja. Gut, im Nachhinein kannst du immer irgendwelche Begründungen finden, aber was man ja schon auch zuvor gesehen hatte an den Börsen, ne, die Indizes sind zwar sehr stark, aber die Last wird auf immer weniger Schultern verteilt und von den großen sieben sind ja auch nur noch ein kleiner Teil übrig, hier mit Microsoft vielleicht noch, so also als zweite Speerspitze neben Nvidia. Eine Tesla ist schon lange weggefallen, ja gut, Alphabet und so ist auch noch stark, aber so die zweite und dritte Reihe ist ja schon länger wieder nicht ganz so gut. Also die Marktbreite war dann doch nicht mehr ganz so gut und alle hatten ja dann auf Nvidia geschaut, ja, und man muss wirklich sagen, also jetzt auch jetzt nochmal, wir haben es ja Mittwoch live genommen, ich habe es mir gestern nochmal vieles durchgelesen und vor allen Dingen jetzt der Satz, dass diese neue Blackwell-Plattform, dass dort wohl die Nachfrage, das Angebot bis ins Jahr 2025 übersteigen wird, das hat jetzt eben dafür gesorgt, dass die Nvidia-Aktie ja, ich glaube, gestern fast bei 1040, 1050 Dollar war, also dann 6% im Plus. Und da gab es ja jetzt so ganz viele Vergleiche jetzt, aber das finde ich auch krass, ja, dass Nvidia ist mehr wert als Amazon und Tesla zusammen. Also das ist echt, das finde ich krass, ja. Und hat dann irgendwie so viel MCaps dazu gewonnen wie GM oder Verizon oder Doppel-GM. Also das ist ja, das sind halt wieder wirklich mittlerweile Dimensionen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man das dann sich so anschaut mit dem aktuellen Umsatz, den sie machen, ist das schon. Aber hey, aktuell ist es halt State of the Art, ja. Und die Aussichten sind weiter ganz gut. Aber ob das natürlich ewig so weitergeht, das wird schwierig. Aber was dann wirklich gestern krass war, die Nasdaq war ja dann 1% im Plus vorbörslich, dank Nvidia und dank des ganzen Sektors, der im Plus war. Also alles wurde mit hochgezogen, aber gestern die Schlusskurse, puh, die waren doch sehr ernüchternd. Also Intel habe ich eh nicht verstanden, dass die da mitzieht, weil wenn Nvidia weiter gut läuft, wird das nicht gerade Intel helfen, sondern Intel wird immer weiter abgehängt. Ja? Also ist eigentlich sinnlos. So kann man auch bei AMD argumentieren. Eigentlich war ja AMD jetzt auch so ein bisschen so der zweite Player, der in dem Bereich gespielt wird, aber auch da hat man jetzt gesagt, ja, nee, the winner takes it all. Auch AMD wurde abverkauft und am Ende waren es dann querbeet die Aktien im Sektor. Selbst eine Supermicro wurde ja abverkauft, wobei ich dann da sage, also diese Chips müssen ja irgendwo verbaut werden und da sind es eben aktuell Dell und Supermicro, die dort die Profiteure sind. Ich glaube, Dell war sogar am Ende auch noch im Plus, aber die Aktie ist halt auch sehr gut gelaufen. Also man kann sagen, einfach nur Gewinnmitnahmen. Ne? Man kann sagen, vielleicht jetzt auch alles zu heiß gelaufen, überbewertet. Im Nachhinein, man kann auch sagen, das kam gestern ja auch noch, da waren wieder Einkaufsmanager-Daten, die waren wieder heißer als erwartet. Und Goldman Sachs hat jetzt gesagt, es gibt dieses Jahr gar keine Zinssenkung mehr. Also diese Zinssenkungsfantasie entweicht wieder und das hat für den Druck gesorgt. Oder, das wollten wir auch gerade nochmal gleich besprechen, geopolitische Lage. Also ich habe gestern bei X sehr viele verstörende Sachen wieder gesehen. Ich war, also da sind auch so ein paar Accounts, ich glaube, den darfst du natürlich nicht so wirklich trauen, haben, das waren irgendwelche komischen Dinge, wahrscheinlich irgendwelche Troll-Accounts, aber die haben behauptet, hier irgendwie Anfang Juni startet jetzt der Angriff auf Taiwan. Und gestern war es ja so, dass diese ganz große Übung stattfindet und das chinesische Militär hat Taiwan aktuell quasi umzingelt. Ja, und auch irgendwie ein Armeechef und so hat irgendwas von Blutvergießen erzählt und pipapo. Also ja, denkst du jetzt, es geht los oder ist das wieder nur Säbelrasseln? Wie sieht's aus?
Für mich ist das aktuell nur Säbelrasseln. Also ja, es ist halt schwierig zu sagen. Die müssen ja irgendwie da, ich sage jetzt mal, ein bisschen aktiv bleiben. Also natürlich will ich nicht, dass sie da aktiv sind und bleiben, aber wenn man es halt so kommuniziert, auch nach außen, ja, solange jetzt da nicht irgendwie erste Bomben oder so irgendwas fliegen. Ja, wir haben ja auch noch mittlerweile wieder andere Sachen. Jetzt geht ja auch das Gerücht um, dass Putin die sich in der Ostsee erweitern möchte. Die Grenzen werden angepasst. Das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, Bayer hat ein robustes Quartal dann. Also da weiß jeder natürlich, was damit gemeint ist. Vor allem so eine relativ wichtige regionale Insel in Schweden ist da sowohl das Ziel der Begierde, also die ist wohl ziemlich wichtig, gerade wenn man so den Standort betrachtet. Also da hast du so quasi so die ganze Ostsee außenrum, so gefühlt zumindest, ja, oder halt eben so in dem Gewässer hast du da sehr viel außenrum. Aber Schweden ist ja mittlerweile NATO-Mitglied, wenn ich es richtig, die haben ja eben durch diesen Angriffskrieg, haben die sich ja jetzt dann eben auch hier in die NATO reinbegeben. Deswegen, das wäre dann nochmal jetzt ein ganz anderes Kaliber. Und ich kann dann natürlich dann verstehen, dass dann eben auch die Märkte mal wieder so ein bisschen vorsichtig sind. Ich finde, es ist auch mal ganz gesund jetzt mal wieder, dass da mal wieder so ein bisschen einfach auch mal Luft rausgelassen wird, weil es gibt halt momentan einige Themen auf der Welt, wo man halt sagen muss, da kann halt immer mal was passieren. Also ich würde nichts ausschließen. Ich persönlich kann mir aber nicht vorstellen, dass Putin eben einen NATO-Partner tatsächlich angreift oder so. Also gerade so eine wichtige Insel, wie es eben dort ist, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass China eben in Taiwan einmarschiert. Für mich ist das aktuell Säbelrasseln, aber ich kann es auch nicht ausschließen. Also ihr braucht jetzt da nicht denken, dass, weil ich das gesagt habe, dass ich das für absolut ausgeschlossen halte. Ich halte dafür nichts ausgeschlossen, dass dann gerade Putin oder Xi Jinping absolut unberechenbar teilweise. Ja, also stell mir vor, wir hätten vor 3 Jahren gesagt, der marschiert in die Ukraine ein. Da hätten auch die meisten nur müde gelächelt. Ja, also schwieriges Thema, aber für mich nachvollziehbar, dass da eben auch erstmal wieder so ein bisschen Druck aus dem Kessel rausgelassen wird. Weil, ja, es gab ja auch zahlenmäßig die ein oder andere Enttäuschung, vor allem bei den Aussichten, also die aktuellen Zahlen. Also so als kleines Resümee, die Berichtssaison fand ich eigentlich sehr positiv von den Zahlen her, aber einige eben doch mit sehr vorsichtigen Aussichten, ja. Aber das ist eigentlich ein Szenario, das ich mag, ja. Also, dass nicht so diese Aussichten in den Himmel hochgehen, wo du dann sagst, ja, wie willst du da noch positiv überraschen? Also, ich glaube, gerade in der nächsten Berichtssaison könnte es wieder vermehrt positive Überraschungen geben, dass vielleicht das eine oder andere doch gar nicht so schwach ist, weil doch einige sehr tief gestapelt haben, ja. So mal das so als kleines Fazit, ja. Aber wer auch so ein bisschen Druck wieder aus dem Kessel rausgelassen hat, war Tesla. Sie hatten ja angekündigt, regelmäßig 20 Millionen EVs zu produzieren. Das haben sie jetzt mehr oder weniger kommentarlos gestrichen. Man hat ja so ein bisschen wieder am Rumdrucksen gewesen, so wie man es von Tesla halt kennt. Es hat dann wohl die Nachfrage gegeben, ob das jetzt bedeutet, dass sie da nicht mehr das als Ziel haben. Da hat man dann erstmal nichts drauf geantwortet. Ja, es ist halt nach wie vor eine wirklich herausfordernde Zeit, sage ich jetzt mal, für Tesla. Ja, jetzt steht ja noch das nächste Thema an mit den Aktien. Also Elon Musk will ja da wieder so die alten Stimmrechte sozusagen zurückhaben. Aber jetzt, wir haben jetzt hier einen Tesla-Aktionär, so einen armen Hund hier. Ja, dann erzähl doch jetzt mal, wie genau guckst du jetzt auf die Debatte? Weil er hat ja gedroht, dass er nichts mehr in Richtung KI-Robotik macht, sollte er da nicht wieder die alte Macht zurückbekommen. Wie guckst du als Aktionär da drauf?
Ja, also ich hatte ja gesagt, ne, mein Case bei Tesla war jetzt nicht, dass ich gekauft habe, weil ich damit rechne, dass jetzt hier in Sachen Autos es wieder massiv aufwärts geht, wobei ich auch hier sage, ich glaube, so viel schlimmer kann es nicht mehr kommen, aber dass dieses Ziel mit 20 Millionen bis Ende der Dekade nicht erreicht wird, das ist doch eigentlich schon klar gewesen, ja, denn der hatte doch geguidet, jedes Jahr 50% Wachstum. Letztes Jahr waren es ja schon nur, ich glaube, 30 und dieses Jahr mal schauen, ob es überhaupt Wachstum gibt. Also kann das schon überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Mein Case war ja, dass der Bereich Optimus, also Roboter, KI, Energiespeicher, dass das viel größer wird in Zukunft. Und wenn da natürlich dann jetzt durch diese Abstimmung, ich glaube, die ist jetzt nächste oder übernächste Woche, Anfang Juni ist das, genau, also ich glaube, übernächste Woche oder so, wenn er dort jetzt nicht wieder seine 25% bekommt, dass ihm zugeschustert wird, ich glaube, er hat jetzt mehrere Jahre für 0 Euro gearbeitet, einige haben dagegen auch jetzt geklagt, die wollen das nicht, ja, also wenn das nicht durchgeht, hat er gedroht, dass dann Tesla quasi, ja, nicht untergeht, aber überflüssig wird sozusagen, weil er dann diesen Bereich ausgliedern wird oder nicht weiterentwickeln wird. Also hat er, es ist quasi so eine Art Erpressung, aber wie gesagt, ich habe da jetzt keine große Position, aber wenn da jetzt rauskommen sollte, dass er sein Geld nicht bekommt und dass er dieses Geschäft abspaltet oder nicht weiterentwickelt oder dass es zumindest nicht zu Tesla gehört, dann ist mein Case auch über den Haufen geworfen. Wahrscheinlich wird die Aktie dann deutlich absacken, denke ich. Aber dann werde ich trotzdem verkaufen, ne? Denn wie gesagt, wenn man nur das Autogeschäft sieht, dann wird es eben sehr schwer. Es gab aber auch noch positive Meldungen übrigens. Jensen Huang, der Nvidia-CEO, er hat gemeint, dass Tesla mit seinem Full-Self-Driving sehr weit vor der Konkurrenz ist. Denn Tesla macht das als einziger so, dass sie mit echten Videos lernen, dass das irgendwie vorgespielt wird. Es gibt ja über die Kameras auch von Tesla. Und dass dadurch eben die KI immer besser wird. Und es gab jetzt auch zuletzt wieder Statistiken, wie gut die ist gegenüber normalen Fahrern. Klar, es gibt immer noch diese ganzen Probleme bei Tesla, aber ich glaube, da ist man auf einem deutlich besseren Weg, wie unter anderem auch die Deutschen mit diesen 5 Millionen Sensoren da drinnen und so weiter, die aber nicht die Praxis dann richtig abbilden können, wenn da irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren und so. Da gibt's schon viele Beispiele jetzt, wie gesagt, wo der Tesla das sehr gut macht. Es gibt aber auch weiterhin sehr falsche Beispiele. Ich habe, glaube ich, mal irgendwann letztens gesagt, wo einfach ein Typ, es war aber auch eine blöde Straße, wo dann zwischendrin so ein Fahrradweg war und dann war der Rechtsabbieger und der Tesla hat es halt, ich glaube, 5 Mal dann nicht gecheckt, dass er auf der Geradeausspur fährt und dann einfach irgendwie rechts reingezogen ist und eigentlich jedes Mal hätte einen Unfall verursachen können. Also ist halt auch noch nicht ausgereift. Ja, aber hey, gestern ist Tesla auch wieder gefallen. Ich glaube, die Aprilzahlen waren diese Woche, die gemeldet wurden, waren auch wieder sehr schlecht, aber ja, das, wie gesagt, das ist nicht mein Case. Und ich habe ja gesagt, das kann auch sein, dass die Aktie echt nochmal absackt. Im August soll ja dieser Robo-Dienst oder Taxi oder Auto, was auch immer da kommt, vorgestellt werden. Aber es ist auf jeden Fall eine Aktie, da kann vieles passieren. Ja, also gestern wieder gelesen, ein so ein Typ, all sein Geld, sein hier Erspartes, seine ganze Pension, alles in Tesla reingesteckt. Also so ein Wahnsinn einfach, ja. Und jetzt schreibt man, ich vertraue Tesla und Elon Musk, der macht das schon. Also sorry, ne? Also manche Leute haben es halt auch teilweise nicht anders verdient, ne? Also so überzeugt bin ich dann doch nicht. Selbst wenn Tesla auf null geht, wäre ich jetzt nicht obdachlos, sagen wir es mal so. Ja. Also
ganz entspannt. Aber wäre ja mal wirklich interessant, sollte tatsächlich nichts mehr im Bereich KI-Robotik kommen, also über was für Kurse wir dann hier sprechen müssen, ja. Weil aktuell sagen ja immer, alles ist kein Autobauer, dann haben wir nur noch Energiestorage sozusagen und Autos, dann ist natürlich wieder die Frage, wie viel 100 Milliarden ist das Energiegeschäft wert, aber ja. Dann würde ich mal sagen, also jetzt wirklich nur unter der Prämisse, dass er sagt, ey, Robotics und so ist gestrichen, da macht er eine eigene Firma draus, sehen wir meiner Meinung nach mehr als eine Halbierung, fände ich hier auf jeden Fall als gerechtfertigt, muss ich ganz ehrlich sagen, oder mindestens eine Halbierung, dass sie mal so auf ein Niveau von einer Toyota zurückkommen, also ich habe jetzt mal geschaut, Tesla ist aktuell so bei 570 Milliarden, eine Toyota dürfte so bei ungefähr 300 Milliarden sein, also dass man dann so in einem Atemzug mit so einem Unternehmen ist, wäre immer noch eine sportliche Bewertung, ja.
Also das würde aber dann auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wann das dann ist, wann die Abstimmung ist, wahrscheinlich dann irgendwie wird es dann nachbörslich veröffentlicht und dann stehst du halt vor vollendeten Tatsachen wieder, da bringt dir auch kein Stop was, also das sind minus 50, also wer weiß, bei den Amis ist alles möglich, also zweistellig auf jeden Fall. Ich denke aber auch nicht, dass Elon Musk dann direkt danach sagt, okay, das war's jetzt damit, sondern irgendwie, keine Ahnung.
Ne, ja, nee, ich habe jetzt auch nicht bei der Abstimmung gemeint, ich habe jetzt wirklich gemeint, sollte es jetzt klar sein, dass dieses Robotics-KI-Thema da komplett rausgenommen wird aus Tesla, als unter der Prämisse. Also nicht, dass ich jetzt gesagt habe, er bekommt es nicht und direkt Kurshalbierung. Nein, das natürlich nicht. Aber sollte eben da klar sein, dass er daraus irgendwie eine komplett eigene Firma macht, vielleicht sogar mit dem Full-Self-Driving, wer weiß, dass man das dann irgendwie als Dienstleister. Bei Elon Musk muss man ja mit allem rechnen, aber sollte Tesla nur noch dieser Autobauer, vielleicht eben noch der Energiebereich, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Energiebereich dann da auch unter KI-Robotics dann zählt, aber ja, würde ich eine aktuelle Halbierung auf dem Niveau durchaus als gerechtfertigt ansehen, ja. Aber mich würde auch mal interessieren, was sagt denn ihr dazu, weil gerade so die Tesla-Bullen, die ja eben vor allem immer sagen, Tesla ist kein Autobauer, wenn das Ganze rausgenommen wird, was sagt ihr dann, was wäre für euch da gerechtfertigt? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ja, würde mich interessieren. Was mich interessiert,
muss ich auch nochmal rausfinden, gibt es denn irgendwo irgendwelche Tendenzen schon? Also ich habe nur gelesen, dass so zwei kleinere Anteilseigner dagegen stimmen wollen, aber was machen denn so, also Katie Wood zum Beispiel hat ja ein paar Prozent, die wird wahrscheinlich dafür stimmen, denke ich mal, aber es reicht natürlich nicht, ne? Da bin ich echt mal gespannt. Gibt es denn irgendwo Tendenzen, wie das aktuell aussieht? Weil das ist ja schon sehr relevant. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber das muss ich unbedingt mal recherchieren, ob es da irgendwie, dass man es schon ungefähr weiß, ist es ganz knapp, sieht sehr klar aus, dass es nicht zugestimmt wird. Weil dann würde ich mir doch nochmal überlegen, ob ich vorher meine Position mal glatt stelle, weil es ist zwar nicht so groß die Position, aber jetzt in minus 20, minus 30 oder mehr Prozent reinrennen will ich jetzt auch nicht, ne? Bin ich auch ganz ehrlich, weil das wird dann
schon... Also ich bin ganz ehrlich, ich würde es nicht gut heißen, wenn er jetzt auf einmal einfach die Aktien in dem Wert wieder bekommt. Also die Eskapaden, die er da mit Twitter gemacht hat, das sieht für mich jetzt eher so aus wie, ja, dass es jetzt halt auf Kosten anderer dann einfach wieder ungeschehen gemacht wird. Aber
es ist schon ein mieser Move von ihm halt, ne? Aber was ist die Alternative, stelle ich mir halt die Frage, ne? Entweder er kriegt sein Geld oder alle verlieren sozusagen.
Ja, aber ich wäre da immer vorsichtig, was bei Elon Musk, natürlich sagt er jetzt nicht, ja gut, ich hätte es jetzt halt gerne, wenn nicht, dann passiert halt nichts. Das ist jetzt halt wahrscheinlich so das Worst-Case-Szenario, dann sage ich jetzt mal, dass er halt sagt, weil Tesla ja eben nicht als Auto-Company von gerade den Bullen gesehen wird, sondern eben als KI-Company, dass er dann sagt, das macht er dann alles raus. Das ist jetzt halt erstmal so zu maximal Druck erzeugen, sage ich jetzt mal. Ja,
kann aber auch sein, aber natürlich nur ein bisschen blöd. Und so, ne? Das kann natürlich
das
auch
sein. Das kann ja gut sein, ja. Also ich bin mal gespannt, wir werden es auf jeden Fall für euch mitverfolgen. Sagt doch auch gerne mal.
Soll uns einfach die Aktien wieder über den Markt zurückkaufen, ne? Kann er sich auch selbst am Markt kaufen. Steigt der Kurs, er kann sich seine Anteile zurückkaufen, alles sind happy. Ihm fehlt aber auch das Kleingeld, ne? Du kannst ihm mal ein bisschen Geld geben.
Vor ein paar Jahren wollte das ja mal auch von der Börse nehmen. Da hat er ja richtig Ärger damals dafür bekommen, ja. Aber gut,
Taking private, funding secured war doch irgendwie der Tweet oder so,
ne? Ja, ja, irgend sowas, ja. Aber dafür hat es ja richtig Ärger gegeben. Aber gut, jetzt haben wir wieder genug Tesla in der Folge drin gehabt. Denn es hat auch handfeste Sachen gegeben in Form von Zahlen. Nämlich Xiaomi hat sein Zahlenwerk veröffentlicht. Mittlerweile dürfen sie sich ja Tesla-Konkurrent nennen, auch wenn es schon die ersten Probleme mit dem ein oder anderen Auto gibt. Aber man muss natürlich so fair sagen, also welcher Autobauer hat nicht Probleme mit Rückrufen und so, wenn man hört, wie viele Zehntausende, Hunderttausende manche da immer wieder zurückrufen müssen, wäre ich da also immer ein bisschen vorsichtig. Aber das Zahlenwerk per se konnte definitiv überzeugen. Also Xiaomi hat ein wirklich wahnsinnig starkes Comeback in den letzten Monaten hingelegt und das spiegelt sich vor allem, finde ich persönlich als langfristiger Investor wichtig, es spiegelt sich auch in den Zahlen wieder und nicht eben nur aufgrund von irgendwelchen Nachrichten, wie jetzt mit den E-Autos oder so, denn das operative Geschäft, das läuft richtig gut. An der Stelle sei gesagt, ich habe keine Xiaomi-Aktie mehr, ich bin schon vor einigen Jahren auf einem relativ hohen Niveau damals zum Glück ausgestiegen. Die Umsätze, die konnten dieses Mal 27% zulegen auf 75,5 Milliarden Renminbi. Im Gegensatz zum Vorquartal konnte man auch noch mal über 3% zulegen. Das Gross Profit, das konnte um 45% zulegen. Also unfassbar starkes Quartal diesmal gewesen. Auch zum Vorquartal ist man fast 8% gewachsen. Das Operating Profit ist um knapp ein Drittel eingebrochen, minus 37%. Das war aber aufgrund von Financing Activities. Also gerade die chinesischen Unternehmen, die sind ja dafür bekannt, dass sie sehr viele Investitionen haben. Ich glaube, so der bekannteste da ist natürlich Tencent, aber auch Alibaba, Xiaomi und so sind an vielen Unternehmen beteiligt. Deswegen gibt's da immer wieder mal ja so ein bisschen Kapriolen bei den Zahlen. Ich persönlich würde da jetzt halt nur mal so rausschauen, was ist so bis zum Rohertrag übrig gewesen. Man kann natürlich noch ein bisschen auf die OPEX dann schauen, Aber eben so auf dieses Financing Activities, ja, wie sehr man das gewichten möchte, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich würde dem Ganzen jetzt nicht allzu großes Interesse beibemessen. Warum? Weil Xiaomi auch ein Unternehmen ist, dem es gut geht. Also die sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass die jetzt da die ein oder andere Milliarde einstecken müssen. Das ist wie bei Michael, wenn er wieder irgendwelche kurzfristigen Trades platziert, da auf die ein oder andere Milliarde kommt es da nicht an. Ja, er wollte ja, wollte es nicht komplett Nvidia eigentlich kaufen beim letzten Stream oder was war das mit dem 50er
Ja,
Hebel oder so.
wollte ich machen, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ich wollte den anderen
War
ja auch noch
wieder
gewinnen lassen.
zu wenig wegen 4-5%, gell? Dafür bewegt man den Daumen dann halt nicht oder den Zeigefinger dann, ja.
Ja.
Aber an sich muss ich wirklich sagen, sehr starkes Quartal. Und was war dafür verantwortlich? Vor allem die Smartphones, ja. Da muss auch Apple mal wieder so ein ganz bisschen hingucken, denn die sind extrem stark gewachsen. Also das sind im Kopf überschlagen über 30% gewesen von 35 Milliarden auf über 46 Milliarden, also wirklich hervorragend. Und ihr Umsatzanteil ist da von 58,8 auf 61,6% hochgegangen. Internet of Things hat gut zugelegt, zweistellig, und Lifestyle-Produkte und Internet-Services auch zweistellig gestiegen. Also man kann sagen, rundum ein wirklich sehr erfolgreiches Quartal. Auch da natürlich bei all der Euphorie darf man nicht vergessen, dass das Vorjahresquartal auch wirklich nicht gut war. Also das heißt, man ist ja auf einem relativ niedrigen Niveau aktuell, aber das soll jetzt natürlich dieses erfolgreiche Quartal nicht schmälern. Aber nur eben, um das Ganze nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, Xiaomi hatte auch ein kein so einfaches Jahr, gerade am Anfang letzten Jahres. Aber jetzt, also wirklich fulminantes Comeback und eben vor allem nicht jetzt nur aufgrund von irgendwelchen E-Auto-Meldungen, sondern dass eben das Kerngeschäft, vor allem die Smartphones, richtig, richtig gut läuft. Und das ist ja auch das, wodurch sie damals mal so richtig stark geworden sind, dass sie preisattraktive Produkte oder preisgünstige Produkte mit guter Qualität hier liefern. Also ich selbst habe ja auch schon einige Xiaomi-Produkte mal in Action erlebt oder habe auch mal das eine oder andere besessen. Ich muss sagen, ich war bisher sehr zufrieden. Und ich muss auch sagen, E-Roller von Xiaomi sieht man sehr häufig auch bei uns
Ja,
in Deutschland mit mittlerweile
stimmt.
auf den Straßen. Also kann man wirklich zufrieden sein. Glückwunsch an alle, die jetzt da seit den letzten Wochen hier mit dabei sind. Ja.
Ja, hat ja seit Februar hier von 1,40 € auf 2 €, jetzt korrigiert die so ein bisschen. Ich habe gerade mal die Präsi aufgemacht, also bezüglich des E-Autos, über 88.000 feste Bestellungen. Ich habe aber auch gestern oder vorgestern war das ein Artikel gesehen, da hat wohl ein Kunde sein Auto abgeholt aus der Fabrik. Ist losgefahren, nach 20 Kilometern hat alles, kenne ich irgendwoher, komplett Display geblinkt, dass er halten soll und die Werkstatt aufsuchen soll. Dann ist er in die Werkstatt gefahren, aber die konnten keinen Fehler finden. Nächste Werkstatt irgendwie, keiner konnte den Fehler finden. Jetzt ist das Auto zurück in der Fabrik. Sie haben ihm irgendwie eine Entschädigung gegeben, aber jetzt hat er halt kein Auto mehr, sondern müsste jetzt neu bestellen und kriegt sein Auto dann halt erst wieder in ein paar Monaten. Also auch nicht ganz so toll, der Service. Vielleicht sind sie auch ein bisschen noch überfordert mit den Fehlermeldungen in den Fabriken. Und es gibt wohl auch Meldungen, dass die Langlebigkeit irgendwie bei irgendwelchen Vorführwagen ist da schon der Sitz und alles kaputt. Aber ja, man weiß es nicht, wie schlimm das jetzt ist. Ich finde es krass, was du gerade gesagt hast, ne, mit den Smartphones. Sie sind jetzt bei den Auslieferungen sehr nah an Apple rangerückt. Apple ist ja 16% gefallen, Xiaomi 33% gestiegen. Nur Samsung ist noch ganz weit vorne. Also, da haben sie echt einen Sprung gemacht. Und weißt du, was der viertgrößte Hersteller ist? Ich habe den noch nie gehört, den Namen, muss ich ehrlich sagen. Smartphone.
Ich würde sagen, Oppo oder Vivo.
Nee, Oppo ist es nicht. Oppo ist knapp hinter Transition oder Trend. Ist das dieses Vivo, was du meinst? Oder vielleicht ist das nur der
Transition.
übergeordnete Name? Transition. Keine, nie gehört.
Sagt mir
Wahrscheinlich irgendwo auch
jetzt.
ein
Also ich weiß, dass
China-Hersteller.
Oppo und Vivo noch zwei sehr große aus China waren. Oppo sieht man auch immer
Vielleicht ist
wieder
das
mal in
dann Vivo, ne?
Fußball-Sponsoring.
Also, ja, keine Ahnung, aber vielleicht ist das denn ihr Name dann von den Smartphones. Ja, also, wie gesagt, ne? Also, Xiaomi, echt gut gelaufen, ne? Mal sehen. Wenn es nicht ein chinesisches Unternehmen wäre, bezüglich jetzt wieder hier Risiken, Geopolitik, könnte man ja echt mal überlegen, bei einem Rücksetzer nochmal eine kleine Position zu kaufen, aber ja, schwierig, ne? Sehr, sehr schwierig.
Ja, ich sehe es jetzt schon wieder, wie sich dann die Kommentare überschlagen, dass wir zwei Idioten Trenchen noch nie gehört
Ja.
haben. Ich Ich bin jetzt gerade auch noch mal am Gucken, ob das irgendwie ein Unternehmen ist, das sich jetzt umgemodelt hat. Aber mir sagt es tatsächlich auch nichts. Nee, also.
Aber ist das nicht dieses Vivo, was du meintest, ja? Trench und
Also nee, ich sehe
Smartphone.
jetzt auch gerade hier, also ab dem Q2 2023 sind sie zu den Top 5 Smartphone-Vendors in the World geworden. Die haben da über 22 Millionen Smartphones geschippt. Ja, 9% Marktanteil. Nee, tatsächlich sagt
Die
mir
reden
gar
von
nichts.
Trenchen, ja, ich habe hier auch gerade einen Artikel dazu, ja, okay,
Ist ein
krass, ne?
chinesisches Unternehmen, ja, das aus Shenzhen, ja, woher sonst auch kommt. Nee, sagt mir tatsächlich nichts, ja, sehr interessant. Man lernt halt eben doch nie aus, ja, genau.
Krass.
Ja, das waren die Zahlen zu der Xiaomi-Aktie. Also fand ich jetzt auch von den ganzen chinesischen Unternehmen, wobei Tencent auch stark war, aber die Xiaomi-Zahlen fand ich jetzt eigentlich am besten, weil bei Pinduoduo, ich sag ganz ehrlich, ich glaube irgendwie nicht so, was die so reporten.
Also die Zahlen, die besten Zahlen waren wirklich von Pinduoduo, aber die
Ja.
Zahlen halt, ne, wie gesagt, das sind halt immer große Fragezeichen. Wobei die
Ja.
Aktie ja gestern wieder sehr stark war. Die Zahlen wurden ja wieder abverkauft im ersten Schritt. Gestern war sie aber jetzt wieder stark. Sie steht auch am oder auf Allzeithoch, aber ja, wir haben es gesagt, es gibt halt das ein oder andere Fragezeichen immer dazu, aber trotzdem, die
Ja.
Aktie ist ja gut gelaufen. Ja.
Ja, genau. Dann haben wir für euch heute noch zwei Themen mitgebracht. Warum zwei verschiedene? Michael präsentiert euch jetzt mal zwei Aktien, die er gerne kaufen würde, wenn es da mal ein bisschen Problems gibt, wie man so schön sagt. Ich habe aber erst vor kurzem ein Video auf meinem Kanal sogar zwei dazu gemacht. Ich werde jetzt hier noch ein paar Namen dann natürlich gleich sagen, aber ich möchte das nicht sozusagen den Content hier im Podcast dann recyceln, weil ich auch weiß, dass auch viele meiner Zuschauer hier mit zuhören und die sollen ja dann nicht das Gleiche hören. Deswegen habe ich euch drei Aktien mitgebracht, die ich aktuell sehr günstig von der Bewertung her finde. Und es sind auch drei wirklich absolut unterschiedliche Unternehmen. Und ich bin mir sicher, die ein oder andere Aktie habt ihr gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen nur, dass ihr wisst, warum wir heute so zweigeteilt das Ganze haben, also zwei verschiedene Themen. Deswegen jetzt sage ich euch erstmal ganz kurz genau, was war denn bei mir so drauf, so Aktien, die ich aktuell, ja, also die ich persönlich einfach zu hoch von der Bewertung her finde, aber sehr stark. Da war sowas wie eine Moody's dann drauf, eine S&P Global ist ja sowieso bei mir schon immer so auf der Watchliste. Da ist aber auch so eine Rollins, eine Mettler-Toledo, KLA, Stryker ist da noch mit drauf. Oder dann auch so Aktien wie eine Ferrari beispielsweise. Also es wäre der einzige Autobauer, den ich mir mal ins Depot legen würde, weil Ferrari für mich jetzt eigentlich auch kein Autobauer ist, sondern ein Luxuskonzern. Da ist aber auch sowas wie eine Costco, Hermes oder Intuit dann mit dabei gewesen. Also nur noch mal so als schneller Reminder, dass es auch bei mir da genug Aktien gibt. Das sind aber wirklich Titel, die, wo ich nicht dran glaube, dass ein Crash kommt, wo ich einfach der Meinung bin, das sind absolut qualitativ hochwertige Unternehmen, wo ich keine Korrektur in absehbarer Zeit sehe, also eine umfangreiche. Ich habe ja vor kurzem bei MSCI zugeschlagen. Das war so eine Aktie, bei der ich es auch nicht zugetraut hätte. Deswegen war sie bei mir auch gar nicht ganz oben auf der Watchlist, aber da sieht man eben mal, wie schnell es gehen kann. Genau, und jetzt dann aber mal die Frage, wo wartest du so ein bisschen zumindest mal, dass eine Korrektur kommt? Wo würdest du da gerne einsteigen? Erzähl
Genau, du
mal.
hast sogar auch ein paar Aktien genannt, die fände ich auch spannend, aber ich habe jetzt erstmal zwei Aktien aus dem Tech-Bereich nochmal genommen, weil ich da noch die größte Hoffnung habe, dass wenn es mal fällt, dann kann es halt, wie gesagt, bei den Aktien auch mal schnell rappeln und es kann auch doch mal schneller gehen. Ja, die große Frage ist ja, was ist eine größere Korrektur? Also ich sag mal 20% plus, wenn die Aktien dort so in die Richtung fallen, dann wird es so zumindest ein bisschen interessant, aber kann dann. Vielleicht ist es dann auch erst der Anfang der Korrektur, weiß man nicht. Ne? Also ich würde dann immer schrittweise so ein bisschen Geld reinpuppen. Beim ersten Kandidaten hatte ich vor kurzem auch schon mal zugegriffen, nämlich Monday.com. Kennt wahrscheinlich der ein oder andere, die ist noch gar nicht so lange auch in Deutschland gelistet. Die ja, Software-Konzerne im Endeffekt, wo du deine Prozesse und alles steuern kannst. Ich habe sogar jetzt selbst nächste Woche mal einen Termin für mein Unternehmen. Ich will mir das einfach mal anschauen, so ein bisschen zu verstehen, wie das alles läuft, wie man dann da hier irgendwie Meilensteine und was Pipapo, alles halt sehr, sehr fancy gemacht und so. Mal schauen. Die machen es auf jeden Fall schon mal sehr gut. Du wirst direkt mit Mails hier zugebombt, dass du dir das und das anschauen kannst. Dann kommt sogar eine Mail von einem Mitarbeiter, direkt mit einem Termin, wo du einen Termin machen kannst, wo der dir alles zeigt. Also dieses Onboarding ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und die letzten Zahlen, die waren auch wieder bombastisch, ja. Wer euch den Chart anschaut, die Aktie hat direkt einen riesen Schub wieder nach oben gemacht, ist aber auch sehr volatil. 33% Umsatzwachstum, weit über den Schätzungen. Nach Gap ist man noch, glaube ich, ganz leicht negativ gewesen, aber das dreht jetzt auch. Für das Wachstum ist es schon echt sehr gut und auch beim Ausblick war man weit über den Erwartungen. Ich glaube, wir hatten das aber sogar schon mal besprochen. Ich weiß gar nicht, oder hatten wir die Zahlen von Monday? Ich glaube, wir hatten die mal ganz kurz besprochen. Deswegen, ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich habe da schon eine ganz kleine Position, aber nach den Zahlen gekauft. Ja, aber jetzt warte ich dort bei vielleicht mal beim Rücksetzer, ob es da nochmal weiter runtergeht, denn so das Verhältnis von Wachstum und jetzt auch Cash-Generierung und auch die Aussichten, das gefällt mir alles sehr, sehr gut. Deswegen, aber ist auch nicht mehr ganz günstig, die Aktie. Ja, wie fast jede US-Aktie. Ich muss gerade mal schauen, was die für eine Marktkapitalisierung mittlerweile haben.
12
Ja,
Milliarden.
genau, über 10 Milliarden
Monday.
mittlerweile, ne? Das ist schon, bei einem Umsatz von, was, ja, knapp einer Milliarde, ja, also, das ist halt, aber das ist halt in den USA so, ne? Das
Da
ist.
siehst du aber, ich habe ja Monday.com war ja mein kommender Multibagger, den ich hier im Podcast vorgestellt habe. Also sieht man wieder einfach eiskalt nachgekauft
Echt? Okay. Du hast
dann.
wahrscheinlich die tot geredet, kenne ich mal. Der Multibagger
Tja.
war doch was aus dem Wasserstoffbereich, dachte ich, oder?
Nee, das war bei dir. Du bist ja der Wasserstoffexperte hier im Podcast. Aber Monday.com habe ich gesagt. Aber ich kann mir das auch ganz lustig vorstellen, wenn du das bei dir im Unternehmen implementierst mit den Meilensteinen, dann bemerkst du, dass keiner deiner Mitarbeiter auch nur einen Meilenstein erreicht, damit du dann alle vor die Tür setzen kannst. So.
Ja, dann merkt man erstmal, wie es läuft. Der ist wahrscheinlich wirklich so, genau. Der zweite Kandidat, den ich jetzt noch ganz kurz mitgebracht habe, also das basiert jetzt auf den Überlegungen und auch Aussagen, die wir zuletzt von vielerlei Seiten gehört haben und auch jetzt von Jensen Huang. Der wurde ja auch jetzt mehrmals immer gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Wann kommt der große Einbruch und Pipapo? Und da hat er jetzt aber wieder gesagt, wir stehen ja erst am Anfang dieser Revolution, wo Rechenzentren und so weiter umgebaut werden, neu gebaut werden, dass quasi auch lokal einzelne Unternehmen oder Behörden und so weiter dann quasi Rechenzentren sich bauen, um da ihre Berechnungen zu machen und so. Und einer der Profiteure von Netzwerktechnologie ist eben Arista Networks, die halt leider auch einfach, ich ärgere mich, ich habe mich schon echt mehrmals überlegt zu kaufen, wenn sich da mal den Kursverlauf anschaut. Brutal, ja. Sie gewinnen auch krass Marktanteile gegen Cisco, die hat aber zuletzt auch eigentlich ganz gute Zahlen. Aber wenn so eine Arista mal deutlich zurückkommen sollte, dann, aber die müsste schon deutlich zurückkommen, dann würde ich mir dort auch mal eine Position reinlegen. Aber ich weiß nicht, ob das passiert, um ehrlich zu sein. Dafür und auch für Monday.com müsste halt am Gesamtmarkt mal richtig Druck, also so vielleicht so ein kleines Sommergewitterchen mal kommen. Dann gibt es wahrscheinlich Querbeet-Chancen. Aber wie der Daniel gesagt hat, da muss man halt auch mal dann immer mal wieder aktuell schauen. Ich glaube, bei MSCI war es ja dann diese kleine Warnung, weil ein Kunde weniger Geld ausgibt, weil es dann eine Fusion gab. Und das sorgt dann eben mal für den Ausverkauf. Bei Arista kann es vielleicht sein, dass da einmal Umsätze vom einen Quartal ins nächste reinkommen oder dass da eine kleine Delle ist, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja Phasen, wo dann selbst das kleinste Müh an Verfehlung abgestraft wird mit -20%. Und das sind dann halt mal, denke ich, ganz gute Chancen. Aber Stand jetzt sieht's halt noch nicht bei den Aktien so aus, wobei wir ja gestern schon diesen ersten starken Rücksetzer gesehen haben bei einzelnen Aktien, auch jetzt im KI-Hype-Bereich. Deswegen, ja, mal schauen. Am besten mal einen Alarm reinsetzen, 10% tiefer, 20% tiefer und dann mal gucken. Vielleicht passiert ja über die Sommermonate was. Aber das sind so zwei Kandidaten aus dem Tech-Sektor, die ich ganz spannend finde. Ja, und du hast ja ganz eben andere Aktien noch genannt aus anderen Sektoren. Da gibt's auch, wie gesagt, einige spannende Kandidaten. Ich glaube, Costco hatten wir auch schon mehrmals besprochen. Das ist halt absurd weiterhin. Da habe ich bei X letztens ein Video gesehen, da haben sie eine Filiale in China eröffnet, was da abging. Die haben sich da totgeprügelt fast. Ja, eine Schlange vor dem riesen Ding. Ja, also scheint auch in China gut zu funktionieren auf jeden Fall. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Ja, also machen einiges richtig auf jeden
Ja.
Fall, ja. Dann, wie versprochen, ich habe euch drei Unternehmen mitgebracht, die ich aktuell günstig von der Bewertung her finde. Jetzt der ein oder andere Wert davon ist für mich jetzt persönlich zwar nicht interessant, aber es muss ja auch nicht immer fürs eigene Depot was sein. Ihr wisst ja, ich habe relativ wenige Aktien bei mir im Depot, aber ich beobachte immer alle Sektoren so ein bisschen. Aber um jetzt noch abschließend den Tech-Sektor zu machen, ich habe auch eine Tech-Aktie mitgebracht, die ich günstig bewertet finde und es auch nicht ganz nachvollziehen kann, und das ist Akamai. Das ist ein Unternehmen, das ist so im Bereich Content Delivery, also das ist so Performance-Technik, die sind, also zeitweise waren die mal für knapp 30% des Internets sozusagen verantwortlich, dass der Speed, der Traffic gut ist, also gerade Corona war da so die absolute Hochzeit, aber sie sind eben auch im Security-Business hier, und das wächst richtig stark, ja, also das Unternehmen ist seit Jahresbeginn knapp 20% unter Druck geraten, obwohl ja der Nasdaq und Cybersecurity eigentlich nicht so schlecht gelaufen ist. Und die letzten Zahlen, die sind eigentlich wirklich gut gewesen von Akamai. Ja, also sie sind knapp 8% gewachsen. Sie haben halt bei der Guidance, sind sie ein bisschen vorsichtig gewesen, weil vor allem eben die Content Delivery, die ist um knapp 11% gesunken. Aber ihr Security Business ist um 21% gewachsen, und sie haben hier sogar die Guidance angehoben, was das angeht. Sie rechnen damit, dass das Ganze zwischen 17% und 23% wachsen soll. Und wir reden jetzt hier von einem Unternehmen, das in einem spannenden Sektor tätig ist, das ein Forward-KGV von 15 hat, ein EV-to-EBIT von 24, das ist jetzt nicht ganz so günstig, aber auch eine Free-Cashflow-Markt-ECAP-Yield von 6,5%. Also da muss ich sagen, das finde ich für so ein starkes und vor allem Akamai ist auch ein qualitativ wirklich hochwertiges Unternehmen. Also die sind schon sehr, sehr lange am Markt. Das ist nicht irgendwie so ein neuer Highflyer oder so. Muss ich sagen, finde ich aktuell von den, wenn man jetzt nur mal so die nackten Zahlen anschaut, weil man auch damit rechnet, dass sie weiter wachsen, finde ich, ist das ein Unternehmen, das aktuell wirklich sehr attraktiv von der Bewertung her ist. Vor allem, weil man in der Cybersecurity auch schon wirklich sehr lange suchen muss, da ein Unternehmer zu finden, das nur halbwegs vernünftige Kennzahlen hat. Also da finde ich das von Akamai doch wirklich recht positiv, ja, beziehungsweise sogar sehr günstig, muss ich da sagen, für die Verhältnisse natürlich.
Du hast ja gesagt, also ich habe gerade kurz nochmal drauf geschaut. Ich kenne das Unternehmen auch schon länger, muss ich sagen. Ich habe da wirklich schon ewig gefühlt. Ne?
Ja.
Ich glaube, so die Herausforderer, die halt eben deutlich schneller wachsen, sind ja Cloudflare und Co. Fastly war mal ein Konkurrent, aber den hat sie auch ordentlich versäbelt. Der Nachteil von Akamai ist halt, dass sie unterm Strich halt nur noch einstellig wachsen, während Cloudflare, wo sind die denn noch, bei 30% oder so. Ne? Also das ist halt so der junge, neue Herausforderer. Und dann gibt's halt im Cyber-Security-Bereich ja eine CrowdStrike, Zscaler und Co., so reinrassig, die sind natürlich alle viel höher bewertet, aber es ist ja dann oft so, dass diese langsam wachsenden Unternehmen eben ja ganz anders bewertet sind. Und du hast gesagt, man hat halt die Schätzung beim Umsatz leicht verfehlt und der Ausblick, der war schon recht deutlich unter den Erwartungen, ne, fürs Q2. Da wurde eine Milliarde erwartet und man guidet 967 bis 986. Und auch beim Ergebnis liegt man so, ja, knapp 10% runter, also 8% runter, und ja, das kommt halt aktuell nicht so gut an. Ja, aber klar, wenn man rein auf die Bewertung schaut, könnte es interessant werden, aber ja, die Aktie ist halt gerade im Abwärtstrend. Ne? Aber ich bin, wie gesagt, aber Cloudflare-Aktionär, die Aktie ist aber weiterhin auch hoch bewertet. Ne? Also die dürfen sich auch nie ein Haar in der Suppe leisten, weil ansonsten knallt das Ding auch wieder richtig runter.
Und vor allem Cloudflare ist noch Jahre von der Profitabilität entfernt. Ja. Akamai ist schon lange hochprofitabel. Ja. Deswegen sind halt eben zwei grundlegend unterschiedliche Unternehmen, und da der deutlich konservativere Pick, also gerade für diejenigen, die eben nicht sowas wie eine Cloudflare im Depot vertragen, die halt bei jeden Zahlen gefühlt entweder 20% hoch oder runter dann geht, da ist Akamai doch das deutlich beständiger, auch wenn es jetzt zuletzt eben mal doch deutlich korrigiert hat dann. Ja. Dann das zweite Unternehmen kommt aus der Gastronomie. Ich weiß, da denken sie, oh ja, jetzt kommt wieder der alte McDonald's, Yum Brands oder Starbucks-Pick. Nein, ich habe euch heute mal was mitgebracht. Das kennen, glaube ich, viele tatsächlich nicht. Die meisten werden wahrscheinlich auch noch nicht in einem dieser Etablissements gegessen haben. Das meiste gibt es nämlich hier bei uns auch gar nicht. Und zwar ist es Darden Restaurants. Da gehören Unternehmen, also das wohl bekannteste, was mit dazu gehört, ist das Olive Garden. Das haben wahrscheinlich viele schon mal gehört, die auch so amerikanische Serien anschauen oder Filme. Da kommt immer wieder mal ein Olive Garden vor. Longhorn Steakhouse könnte man noch kennen. Ansonsten sind dann noch viele andere Sachen dann mit dabei. Also das ist ein Unternehmen, das viele verschiedene Marken im eigenen Portfolio drin hat. Und bei dem Unternehmen, sie haben eben so die ähnlichen Probleme wie die anderen Systemgastronomieunternehmen oder halt eben so allgemein die Gastro, dass sie aktuell eben so unter dem Kundenrückgang einfach am Leiden sind. Und das merkt man dann eben, wenn ich mir dann aber so Zahlen anschaue, also Forward KGV von unter 16, EV-to-EBIT ist deutlich unter 19 und eine Free Cashflow Yield von über 5,5%. Da muss ich sagen, finde ich eigentlich für so ein Unternehmen, das eben wirklich sehr groß, sehr eingesessen ist, also wirklich vernünftig von der Bewertung her. Zusätzlich, was viele mit Sicherheit auch noch spannend finden, sie zahlen zumindest mal aktuell auch eine recht hohe Dividende aus. 3,5% Rendite haben wir hier aktuell. Payout Ratio lag zuletzt bei 65%. Also muss man sagen, wenn man hier mal so ein bisschen Unternehmen aus der zweiten Reihe sucht in dem Sektor, da könnte vielleicht für den einen oder anderen unter euch Darden Restaurants ganz spannend sein. Also finde ich ein Unternehmen, das definitiv interessant ist, ist auch trotzdem ein Unternehmen, das jetzt nicht ganz so klein ist, also über 17 Milliarden Market Cap. Das ist also schon recht ordentlich, kann man sagen. Ja, finde ich eine durchaus günstig bewertete Aktie zum aktuellen Zeitpunkt, weil sie eben zuletzt auch wirklich nicht so gut gelaufen sind. Also auf lange Sicht hingesehen ist es ein Unternehmen gewesen, das eigentlich immer so relativ gut gelaufen ist, aber jetzt aktuell eben mal so ein bisschen in einer schwierigen Phase, so von ihrem Hoch sind sie jetzt mal so gute 20% nach unten gekommen. Natürlich in Corona hätte man sie mal richtig günstig einsammeln können.
Also da hätten sie es mittlerweile. Was hatten denn die für einen krassen Corona-Drop? Ja. Ach so, haben die nur, weil es richtige Restaurants sind quasi, wo du kein To-Go hast und so, ne? Sondern die waren wirklich im Lockdown oder wie?
Die sind von 122 innerhalb von ein paar Tagen auf, also das Tiefste, was ich sehe, ist $34.
Nee, jetzt mittlerweile sind sie bei USA, genau, ich sehe es, das ist ja Wahnsinn,
ey. Ja, der Drop war schon richtig heftig, aber wer da mal beherzt zugegriffen hat, also
Nachhinein wieder so einfach, gell, aber damals wusstest du halt nicht, gibt's überhaupt noch Restaurants, und machen die überhaupt jemals wieder auf?
Eben. Das wusste man ja nicht, was da passiert. Also und gerade bei solchen Gastronomieunternehmen muss man dann noch immer damit rechnen, dass da halt echt mal so eine Insolvenz dann kommt. Ja, also sie haben sich dann aber auch wieder super schnell erholt, muss man eben auch mit dazu sagen. Also da ging es gefühlt jeden Tag einige Prozent nach oben. Deswegen Darden Restaurants, mit Sicherheit ein Unternehmen, das viele so in der Systemgastronomie nur so in der zweiten Reihe auf dem Schirm haben oder eben gar nicht kennen. Und das Dritte, wir haben ja auch immer wieder mal über REITs gesprochen, dass die ja aktuell so ein bisschen die Gepeinigten sind. Und da gibt es aber auch einen, der eine wahnsinnig hohe Qualität mitbringt. Das ist auch einer der, wie viele Jahre sind es? Also weit über 40 Jahre mittlerweile aktiv ist und zwar auch weltweit, also in USA, in Europa, sogar in Asien sind sie aktiv und das ist Prologis. Ja, das ist natürlich ein bisschen, ich sag mal so, für viele vielleicht so der etwas langweiligere REIT, weil sie jetzt nicht so eine wahnsinnig hohe Rendite, also Dividendenrendite haben, im Gegensatz jetzt eben zu anderen REITs, weil Prologis hat jetzt aktuell so ungefähr 3,6%, bringen aber meiner Meinung nach halt eine deutlich höhere Qualität mit. Also die bieten vor allem so Lagerhäuser an und die größten Konzerne, die hier Mieter sind, also auf Platz 1 ist Amazon, dann kommt FedEx, DHL. Es ist natürlich wahnsinnig ständig. Dann ist noch UPS in den Top 10 mit dabei. Die haben es falsch aufgelistet. Also Platz 1 ist Amazon, Platz 2 ist Home Depot, 3 ist FedEx, dann kommt Geodis, das sagt mir jetzt nichts. Dann kommt DHL und dann ist außerdem noch Maersk mit dabei und UPS. Also wirklich sehr, sehr große, auch qualitativ hochwertige Unternehmen, vor allem viel so aus dem Transportbereich und eben aus der großen Lagerhaltung. Und da muss ich sagen, finde ich Prologis aktuell auch eben deutlich attraktiver, als sie es noch vor einigen Jahren waren. Also sie waren in der Spitze mal bei über $170 pro Aktie. Aktuell ist sie bei 105 angekommen. Also die sind richtig stark abgestraft worden, so im letzten Bärenmarkt dann bei den Zinserhöhungen. Die Funds from Operation Yield, die liegt bei über 5% aktuell. Price to Book unter 2. Das ist jetzt natürlich im Gegensatz zu anderen REITs tatsächlich gar nicht so das Megaschnäppchen, aber Prologis ist für mich einer der qualitativ hochwertigsten REITs, deswegen gestehe ich denen natürlich auch zu, dass sie da ein bisschen höhere Kennzahlen haben, aber für ihre Verhältnisse finde ich sie aktuell auch günstig bewertet, vor allem, weil es so eine Dividendenrendite wie aktuell bei Prologis in den letzten 10 Jahren nur so ein, zwei Mal bisher gegeben hat. Ja, also das ist eigentlich ein REIT gewesen, der teilweise sogar nur bei 1,5% Dividendenrendite war, also das ist Wahnsinn, was die eben teilweise hier für Bewertungen dann eben schon hatten. Deswegen Prologis einiges aktuell, finde ich, auch sehr spannend und damit auch meine drei günstigen Aktien für heute hier präsentiert. Drei komplett unterschiedliche Sektoren. Ich bin mal gespannt, was ihr von den Aktien haltet. Schreibt auch das gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr keine Lust habt, über Tesla zu schreiben, dann gerne mal über unsere Picks, die wir da ausgewählt haben. Genau.
Also ihr habt jetzt noch 5 neue Short-Kandidaten.
Genau, ja.
Nee, Prolog ist aber auch ganz spannend, weil sie ist schon länger in so einer Range und jetzt ist sie wieder so Richtung $100 und dort ist sie jetzt schon mehrfach gedreht. Also eigentlich ja. Ist der Bereich um $100 wirklich spannend. Vielleicht kommen sie auch zuletzt wieder zurück, weil er jetzt so die Hoffnung auf neue Zinssenkungen doch wieder so ein bisschen zurückgehen. Also ja, finde ich echt auch ja. Ganz spannend, muss ich mal schauen.
Das stimmt, also wie du sagst, das können wir jetzt noch ganz kurz mit reinnehmen. Also sie ist jetzt schon mittlerweile so das vierte Mal bei diesen $100 abgeprallt in den letzten, das sind nur knapp 2 Jahre. Also sie war mal im Juni 2022, ist immer bei $108 gewesen, ist da abgeprallt. Dann im Oktober ist sie mal, also mal für ein Tag bei $99 gewesen, ist da relativ schnell wieder nach oben gedreht. Dann auch im Oktober 23 ist sie auch wieder gefühlt einen Tag bei $98 gewesen, ist da sehr schnell wieder nach oben gegangen. Also das ging richtig fix. Also ich kann euch hier mal das Datum sagen, am 25.10. waren sie bei 98, am 14.12. waren sie bei 137. Also das ist ja ein wahnsinniger Verlauf, also weit über 30% hier gestiegen, aber es ist natürlich aktuell auch wirklich, also ich finde es auch gerechtfertigt, dass die REITs eben nicht so gut gelaufen sind, weil ja eben jetzt auch die Zinssenkungen immer weiter gefühlt nach hinten verschoben werden. Viele rufen ja sogar schon wieder Zinserhöhungen aus, aber ich sage es ja eben auch immer, das ist dann einfach aus langfristiger Perspektive sozusagen auf Vorbereitung für andere Zeiten und ich weiß, es gibt auch Pessimisten unter euch, aber ich kann euch sagen, es wird auch wieder andere Zeiten geben. Ich will jetzt keine Nullzinsphase aufrufen, das ist wahrscheinlich für lange Zeit kein Thema mehr, aber dass es hier mal wieder deutlich in eine andere Richtung dreht, weil viele sich ja auch einig sind, dass die USA sich eigentlich diese hohen Zinsen gar nicht leisten können. Da wird es auf jeden Fall auch wieder bessere Zeiten geben und meiner Meinung nach werden da die REITs dann auch mal wieder ganz heftig in eine positive Richtung drehen und da könnte Prologis einer der großen Gewinner, zumindest meiner Meinung nach, sein, ist aber wie gesagt alles keine Anlageberatung.
Ja, genau. Top. So, und jetzt noch ganz kurz zum Abschluss noch was Lustiges habe ich vorhin noch gefunden. Wir haben es da mitbekommen, bei dieser Google I.O. Konferenz hat ja Google jetzt angekündigt, dass sie am Anfang immer auf so komplexere Fragestellungen eine KI-generierte Antwort zeigen und dann erst so diese klassischen Suchergebnisse. Und da ist es wohl so, dass da die ein oder andere Antwort nicht ganz so sinnvoll ist. Da gibt's heute gab es einen schönen Artikel hier von der DPA, dass es so ein paar peinliche bis verstörende Fehlgriffe der Software gab. Da gab es zum einen die Empfehlung, dass die Suchmaschine einen Nutzer empfohlen hat, den Käse auf einer Pizza mit nicht giftigem Klebstoff zu befestigen. Bei einem anderen behauptet die Suchmaschine in den KI-Antworten laut Screenshots etwa, dass Hunde in der Basketballliga NBA und der Footballliga NFL gespielt hätten. Also ja, ich weiß nicht, ob das so, wo er diese Information hergenommen hat, das ist doch, muss ich sagen, etwas lustig. Ich muss mal die Sachen, bestimmt gibt's das irgendwo aufgelistet auf X, wo diese ganzen Sachen sind, aber das ist, also da sieht man, die hat ja schon mal dieses Problem mit dieser Wokeness, wo auf einmal alle, du hast gefragt, wie sah der und der aus und alle waren auf einmal dunkelhäutig und so, ne, also die haben da immer, die Wikinger waren alle dunkelhäutig und so, ne, es ist, Jesus war, glaube ich, auch dunkelhäutig auf einmal, das ist echt, ja, noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen nachjustieren, auf jeden Fall sehr lustig, ich bin mal gespannt, was das bei uns eingeführt wird, ich glaube, im Laufe des Jahres, haben sie gesagt.
Aber solange die KI nicht sagt, der Goldesel ist seriös und gibt gute Aktientipps, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren.
Also wenn man 100% weiß, dass alles, dass da komplett was schiefläuft, ist, wenn die sagen, dass du gut gekleidet bist, dann ist das Game over. Dann
Das ist aber, ja, dann beziehen Sie sich halt auf die Folge, wo ich das Goldesel-T-Shirt
Und ansonsten
angehabt
würde ich direkt meine Alphabet-Aktien verkaufen. Ja,
habe. Okay, jetzt haben wir genug Blödsinn gesprochen. Ich glaube, viele
weil.
sagen jetzt: Oh Gott, ja, genug Internet für heute oder jetzt wird es Zeit fürs Wochenende, denn wenn ihr es hört, ist es wahrscheinlich ja Samstagmorgen. Deswegen, wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Ab nächster Woche wird es wieder deutlich ruhiger mit der Berichtssaison. Wir haben auch schon den einen oder anderen Kandidaten, den wir mal zu uns in den Podcast holen werden, damit auch mal endlich wieder ein bisschen Seriosität dann hier in die Geschichte reinkommt. Wir werden euch aber natürlich noch nicht verraten, wer das ist, denn erst wenn die Termine fix sind, ich bin da lieber jemand, der das erst
Es
macht,
ist
wenn es
Katie
fix
Wood,
ist.
ich sag's euch, es ist Katie Wood. Wir
Genau, ja. Und
sprechen über
zusammen mit
Tesla und die
Frank Thelen
Produktion.
dann. Ja, genau. Es gab ja auch wieder einige spektakuläre Videos von der Invest mit Frank Thelen. Also ja, da lassen wir es lieber. Okay, also ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes oder wir wünschen euch ein schönes Wochenende
Jo.
und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Macht's gut, ciao, ciao.
Ciao.